Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, uns besucht heute im Studio der Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker. Vielfach gerühmt, vielfach ausgezeichnet für sehr eigenwillige Fernsehkrimis. Seit rund 20 Jahren läuft einmal jährlich seine Krimireihe Nachtschicht. Heute Abend ein Film, ich sag mal außer der Reihe, eine schräge Krimi-Tragikomödie, Der Millionenraub. Im ZDF, 8 Millionen Euro kommen abhanden und wollen von verschiedenen Leuten aufs Dringlichste gefunden werden. Lars Becker, herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen, Frau Timm.
Herr Becker, seit es Mediatheken gibt, ist das mit dem Sendetermin ja immer so eine Sache. Auch der Millionenraub ist schon abrufbar, kann vorab besichtigt werden. Wie ist das? Heute Abend ist offizieller Sendetermin ZDF 2015. Darf man Sie da anrufen oder ist das gemein?
Nee, besser nicht anrufen. Ich finde den Sendetermin nach wie vor, trotz der ganzen Mediathek-Geschichte, dass wir jetzt schon eine Woche vorher die Filme zeigen oder sehen können, finde ich den aktuellen Sendetermin nach wie vor irgendwie so ein bisschen so ein Premierentermin.
Und Sie gucken selbst?
Nein, ich werde heute Abend nicht selbst gucken, aber bin wahrscheinlich über alle möglichen Medien oder über alle möglichen Kanäle mit denen verbunden, die den Film gucken. Und
das heißt Handy an.
Es gibt eine Resonanz, ja,
genau. Ratter. Genau. Wie ist das überhaupt, wenn Sie das erste Mal einen fertigen Film schauen, den Sie gedreht haben? Können Sie sich dann gemütlich mit einem Bier ins Sofa setzen oder in Hab-Acht-Stellung und oh, das hätte ich besser machen können und das hat nicht geklappt oder so? Wie machen Sie das?
Ich bin da eigentlich relativ entspannt, weil es gibt irgendwann den Punkt X, wo Sie nichts mehr ändern können. Mhm. Dann fängt irgendwie ein anderer Prozess an und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also dann reflektieren Sie vielleicht die eigenen Fehler oder ich jedenfalls überlege dann eher, kritisch, selbstkritisch, welche Dinge sind vielleicht nicht so, haben vielleicht nicht so geklappt, wie ich mir die vorgestellt habe, aber ich bin da total entspannt.
Mhm. Der Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker ist heute Morgen bei uns zu Gast. Er verfilmt fast immer eigene Bücher, landet dabei fast immer bei Krimis, so auch heute Abend, wenn im ZDF der Millionenraub gezeigt wird. Herr Becker, Autor und Regisseur, das heißt Schöpfer und Umsetzer in Personalunion. Wie fangen Sie eigentlich an? Wie entsteht so eine Idee zum Beispiel für diesen 90 Minuten?
Für den Millionenraub gab es die Idee schon locker 30 Jahre.
Oh.
Es liegt daran, dass es vor, es sind sogar noch mehr, es ist noch sogar noch länger her. Es gab tatsächlich in Hamburg einen Geldfahrer, der am Alsterhaus mit 7 Millionen verschwunden ist. Und das war, glaube ich, Ende der 80er sogar. Und das ist so ein bisschen so die Initialzündung gewesen für dieses Drehbuch, mhm. Auch wenn es so lange her ist. Und das Lustige oder Funny an der Geschichte, tatsächlich an der authentischen Geschichte, war eben, dass dieser Geldfahrer, der eine Affinität zur Reeperbahn hatte, zu St. Pauli hatte, dass dieser Geldfahrer eben mit diesem Geld nach Brasilien verschwand und dort aber den Fehler beging, sich von seiner Braut den Hund hinterher schicken zu lassen.
Das haben Sie aufgenommen. Raffung, Kurzfassung, der Fahrer eines verschwundenen Geldtransporters wird geschnappt, sitzt im Knast, aber vom Geld fehlt jede Spur. Und jetzt kriegt der Mann unheimlich viel Besuch. Schließlich wollen alle an die Beute. Kunststück, Herr Becker, machen Sie uns mal neugierig, ohne allzu viel zu spoilern. Worum ging es Ihnen?
Ja, im Kern geht es bei diesem Thriller oder Krimi oder Dramakomödie geht es eigentlich um die Frauen. Das heißt also, der Geldfahrer und sein Kumpel, zwei sozusagen halbkriminelle Söhne, brennen mit dem Geld durch und jetzt geht es eigentlich im Kern bei dem ganzen Film darum, wie gehen die Frauen damit um, wie gehen die beiden Mütter damit um, wie geht die Geliebte damit um, wie geht die Ehefrau damit um, also wie geht die Anwältin damit um, das heißt konkurrierende Frauenrollen, die jetzt vor dem Geldfahrer, der dann geschnappt wurde, sitzen und ihn auf jeden Fall davon abhalten wollen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.
Sie hätten alle gerne ein Stück vom Kuchen, das ist sozusagen der Kern des Plots. Was aber auffällt, es ist eine sehr bunte, eine sehr ungewöhnliche Konstellation an Menschen, an Schauspielern. Sehr migrantisch, mit zwei älteren Frauen im Mittelpunkt. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Warum ist Ihnen das wichtig, so eine Konstellation, die eigentlich schon auffällt, wenn man ganz unbedarft auf den Bildschirm schaut?
Also Diversität ist ja für mich seit meinem ersten Film beziehungsweise auch einfach in meiner Alltagspraxis sozusagen eine Normalität. Das ist ein ganz, ganz einfaches Normativ. Und deswegen hat sich für mich diese Frage gar nicht so gestellt. Es geht hier darum, dass eine migrantische Community eigentlich gar keine Community in dem Sinne mehr ist, sondern dass sie schon lange Teil unserer Gesellschaft ist. Unsere Gesellschaft Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, kaum mehr unterscheidbar von Frankreich, auch wenn es eine andere historische oder eine andere koloniale Geschichte gibt. Und der Hintergrund dieser Figuren ist halt der, dass die ganz normale deutsche Frauen sind, auch wenn sie sozusagen eine andere Herkunftsgeschichte haben. Und diese Anerkennung an diesen Status einfach ein ganz wertvoller Bestandteil all unserer Geschichten sein sollte.
Einfach zeigen und diese Menschen spielen lassen, ohne ein riesiges Konzept, wir sind so divers, sichtbar zu machen. Ich habe es schon gesehen, Herr Becker, und was mir echt gefallen hat, dass Sie bei aller Diversität die Debatten darum, die manchmal ja ziemlich künstlichen Debatten, mit auf die Schippe nehmen. Beispiel Oma, das ist dieser halbe Strolch, der da die 8 Millionen hat untertauchen lassen. Seine Mutter wird plötzlich Synchronsprecherin. Eigentlich arbeitet sie in der Wäscherei. Sie wird Synchronsprecherin wegen ihres Akzents. Und dass der überhaupt nicht passt, ist ja egal, merkt ja keiner. Haben Sie das tatsächlich so systematisch auch erfunden? Also zwei ältere Frauen in den Hauptrollen, migrantisches Milieu, also scheinbar alle Vorgaben der Diversität feinsäuberlich abgedeckt. Und dann lassen Sie es gern mal ironisch kippen?
Ja, ich glaube, so ist das Leben. Das Leben ist halt so vielfältig wie die Diversitätsdebatte. Und wenn man ein bisschen über die ganzen Kriterien oder die ganzen Indikatoren der Diskriminierung nachgedacht hat oder nachdenken sollte, dann weiß man, wie unterschiedlich auch wir alle leben und wir alle sind. Und so ist es halt auch in diesem Kosmos, der in diesem Film erzählt wird, unter den Frauen. Und die Synchronrolle, die ihr angeboten wurde, die ist natürlich auch nicht ohne Widersprüche. Und diese Widersprüche sind ja eigentlich auch das, was die Sache lustig macht. Also es werden ja auch ganz viele internationale Filme in Deutschland eben nicht passgenau synchronisiert. Das heißt also, wenn jetzt arabische Filme mit arabischen Rollen nicht von Menschen synchronisiert werden, die arabische Herkunft sind, dann werden die Vornamen eben nicht mehr richtig ausgesprochen. Weil es ist eben nicht so, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die alle für sich reklamieren können, wir sollten doch bitte alles in Deutschland spielen dürfen, das ist unser Beruf, dann stimmt das genauso wie die Tatsache, dass sie vielleicht nicht in der Lage sind, akzentuiert bestimmte Namen richtig auszusprechen, weil sie es einfach per se oder qua ihrer Herkunft nicht gelernt haben.
Mhm. Aber wichtig ist immer die Geschichte und die Charaktere der Leute und nicht, dass sie irgendwie ein Schema besetzen, da muss jetzt noch ein türkischer Migrant rein, da muss noch jemand aus dem arabischen Raum rein und dann, also so denken sie auch gar nicht. Das merkt man dem Drehbuch einfach an, sonst wären diese Dialoge nicht möglich.
Also eine Quotenregelung ist eine gewerkschaftliche Regelung und die ist auch gut, dass es die gibt, genauso wie es andere Initiativen gibt, die sich mit den einzelnen Communities beschäftigen oder die in den Communities jetzt versuchen, sozusagen mit sich selber beschäftigt, auch die Diversität und Intersektionalität, wie das heißt, zu repräsentieren. Aber letztlich geht es natürlich um das große Ganze.
Von uns eine Zeitung schrieb frei von unterhaltungspädagogischer Zudringlichkeit. Das ist ein wunderbares Kompliment und zugleich musste ich es ablesen, weil es so gewählt formuliert ist. Zugleich ist dieser Film, also der Millionenraub, auch eine Familienschose im weitesten Sinne. Ihre Frau sorgt für die Kostüme. Viele ihrer Darsteller kennen Sie lange, auch in anderen Filmen. Viele Ihrer Darsteller kennen Sie sehr lange. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie als Regisseur eine Crew zusammenstellen?
Also wichtig ist für mich erstmal ganz klar der Respekt untereinander und wichtig ist für mich das sogenannte Family Business. Das ist schon von Anfang an so gewesen, weil die Qualität für mich viel mehr realisierbar ist, wenn ich die Leute kenne und wenn wir voneinander schon viel wissen, dann müssen wir über viele Sachen gar nicht mehr reden oder müssen uns nicht mehr gegenseitig beweisen, wer wir sind oder ob wir besser sind als oder schlechter sind als jemand anders. Also es gibt keine Profilneurosen am Set und das ist halt sehr gut.
Und warum es dann immer wieder Krimis werden, das soll uns Lars Becker doch gleich noch erzählen. Die Krimireihe, mit der unser Gast, der Autor und Regisseur Lars Becker, seit 20 Jahren reüssiert, heißt Nachtschicht. Jedes Jahr ein neuer Film. Jedes Jahr geht es bei der Crew einer Hamburger Polizeistation für eine Nacht lang rund. Krimi, Herr Becker, wie ist das eigentlich? Kamen Sie zum Krimi oder kam der Krimi zu Ihnen?
Ich würde mal sagen, der Krimi kam zu mir. Beziehungsweise meine Lebensumstände. Ich bin ja relativ früh nach dem Abitur nach St. Pauli gekommen, bin im Grunde auf St. Pauli aufgewachsen und alles, was dort an Vitalität, an Lebensvitalität irgendwo passierte, hatte auch Spuren von Kriminalitätsbewusstsein oder der Erkenntnis, dass nicht alles legal unbedingt funktioniert, mit sich gebracht. Und hat meine Geschichten sicherlich beeinflusst, ja.
Danke für die Brücke. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, ein O-Ton Lars Becker. Der Krimi ist nur ein Transportmittel, in dem man journalistische Arbeit ein wenig verschleiern kann. Sehr auf den Punkt gebracht. Was haben Sie denn an journalistischer Arbeit im Krimi so alles verschleiert?
Ich glaube, in dem Genre des Thrillers und des Krimis oder des Film Noirs lassen sich einfach unglaublich viele Geschichten erzählen, ohne dass sie didaktisch oder thematisch jetzt mit einer bestimmten Message ins Haus fallen. Das heißt, ich kann also viel, viel mehr, viel, viel subtiler und viel, viel unterschwelliger ganz einfache soziale Konflikte erzählen, ohne dass der soziale Konflikt bei mir schon von Anfang an auf der Agenda steht und schon Anfang an dem Publikum gesagt wird, oh, aufpassen, hier kommt ein Themenfilm. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht so darum gerissen, Themenfilme zu machen. Stattdessen war es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, im Genre des Thrillers oder des Krimis soziale Themen über Rassismus, Sexismus, Klassizismus, also alle Formen der Diskriminierung eigentlich zu erzählen und damit das gleichzeitig aber zu machen unter dem Gesichtspunkt einer guten Story.
Und damit kommt man mit einer Love Story schnell an Grenzen? Ist der Krimi da als Genre per se besser, als mir abgeht?
Als Genre im Vergleich zu?
Na, einer Love Story zum Beispiel.
Ja, finde ich schon, ja, weil ich natürlich die Zuspitzung der Konflikte viel, 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 viel schärfer und viel, viel klarer erzählen kann, weil es geht meistens um, grob gesagt, sehr platt gesagt, jetzt um Leben und Tod. Und das ist natürlich schon mal eine andere Ebene, in der sozusagen Dialoge und Konflikte und Probleme verhandelt werden.
Sie haben das, und das finde ich interessant, eigentlich schon immer so gemacht und sind diesem Ansatz auch treu gewesen. Oft migrantische Milieus, so kleinkriminelle Sujets. Und eigentlich ist der Mensch, der die Tat begeht oder nach dem gesucht wird oder sein Umfeld viel wichtiger als die Tat und die Aufklärung selber, so unter der großen Frage, wer war's? Eigentlich nicht so wichtig. Und eben diese migrantischen Milieus. Heute ist das fast Mode. Um 2000, als Sie begonnen haben mit Nachtschicht, war das richtig neu. Wie kam dieser Ansatz denn damals an?
Mit sehr viel Erfolg, muss ich sagen, also ohne Eigenlob. Es hatte einfach was damit zu tun, dass die Nachtschicht ein Alternativprogramm war zu den herkömmlichen und konventionellen Krimis, Krimiserien, Krimireihen. also ohne das jetzt anders oder negativ bewerten zu wollen, aber es war ein Alternativprogramm zu sagen, alles spielt in einer Nacht und es treffen sich sehr, sehr viele Verrückte in einer Nacht in einem Revier. Und das Glück war, dass das Publikum das von Anfang an angenommen hat. Und zwar auch deshalb, weil die Figuren, die in der Figurenkonstellation der jeweiligen Storys, und wir haben jetzt ja inzwischen schon 19 Nachtschichten gedreht, weil diese Figuren einfach nicht beweisen mussten, dass sie ein Recht haben, in einem deutschen Film aufzutreten, mit einer anderen Herkunftsgeschichte. Normalerweise ist es umgekehrt. Menschen unterschiedlicher oder migrantischer Herkunft müssen legitimieren in einem Drehbuch, dass sie die Berechtigung haben, in dem Drehbuch aufzutreten. Und das geschieht dann nur, weil sie Opfer sind oder Täter. Und nicht, weil das normativ erzählt wird. Das heißt, ganz normale Leute, die ganz normale Jobs haben. Und das ist ja mein Interesse.
Ich erinnere eine Szene nur als Beispiel, die das vielleicht illustriert. Ein Schwarzer steigt in ein teures Auto und dann heißt es, den müssen wir mal angucken, das kann nicht sein Auto sein. Da stellt er sich als Polizist heraus, der also im Racial Profiling kontrollierte. Und ein paar Stunden später in derselben Schicht dreht tatsächlich ein Farbiger ein Ding und der geht ihnen durch die Lappen. Also schon da immer auch so ein schrägen Ansatz, das zu filtern.
Ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, sich klar zu machen, an welchem Punkt der Gesellschaft sind wir. Und wir waren schon vor 30, 40 Jahren eine Einwanderungsgesellschaft, auch wenn das abgelehnt wurde. Und die Resultate oder die Entwicklungen, die wir jetzt erleben, die sind einfach eine logische Konsequenz aus dieser Einwanderungsgesellschaft. Das heißt auch die Aberkennung von bestimmten Statussymbolen. In diesem Fall also steigt ein Schwarzer in einen Mercedes ein, dass dann ein Racial Profiling stattfindet. Das ist eine Alltagserfahrung von ganz, ganz vielen, die eben nicht originär deutsch sind, sondern die deutsch sind, aber eine andere Herkunftsgeschichte haben oder deutliche Merkmale haben, wie Hautfarbe, wie Religion, wie Gender etc. etc., dann diskriminiert zu werden oder auch im Unbewussten diskriminiert zu werden.
Lustigerweise deckt sich das genau mit den Erfahrungen eines Gastes, den ich vor wenigen Wochen hatte, nämlich der Sozialpädagoge Burak Yilmaz aus dem Ruhrpott. Der wurde nämlich auch mal ohne erkennbaren Grund kontrolliert und gefragt auch noch, ob er öfter mit der Polizei zu tun habe. Und er konnte sagen, ja, ich bin häufiger bei der Polizeihochschule und halte da Vorträge. Also das sind so Szenen im realen Leben, die kann man nicht mehr erfinden. Das hätte auch eine Szene für Nachtschicht sein können, oder?
Glaube schon, ja.
Müssen Sie also mal fragen, ob Sie das aufnehmen können. Wird Nachtschicht tatsächlich auch noch immer nachts gedreht?
Also wohl als auch. Also die Hälfte der Drehzeit ist original Nacht. Die andere Hälfte versuchen wir dann auch um unsere Schauspieler und um das Team zu schonen, dann bei Tag zu drehen, unter Bedingungen natürlich der Nacht.
Wann kommt der tote Punkt? Wann fängt die Crew an zu meutern? Oder wann hat man jemanden Aussetzer, weil sie eben
nachts drehen? Der tote Punkt ist meistens nach der Mittagspause, die witzigerweise dann nachts um 12 ist. Und danach ist meistens ein toter Punkt erstmal.
Und wie reißen Sie dann die Leute wieder raus oder sich selber wieder raus?
Erstmal Motivation, gute Laune, gutes Teambuilding. Also das ist schon mal die Hälfte der Miete.
Gulaschsuppe?
Nein, also das Catering hat nicht ganz mehr den Qualitätsstandard nachts um 2 wie vorher. Aber klar, also es gibt nach wie vor alle möglichen Motivationsquellen, die man dann auch schon aus Routine kennt.
Lars Becker, Autor und Regisseur, heute bei uns im Studio, geboren vor 70 Jahren in Hannover, lange in Hamburg gelebt. Sowas wie ein waschechter Norddeutscher?
Ja, eher ein Mix Norddeutscher.
Mix Norddeutscher, was ist das?
Ja, in Hannover geboren, aber ich bin tatsächlich aufgewachsen in Ostfriesland. Insofern bin ich Norddeutscher. Meine Mutter ist allerdings venezolanischer Herkunft. Insofern stimmt das mit dem Norddeutschen tatsächlich nur zur Hälfte. aber quasi aufgewachsen bin ich dann auch in Hamburg. Und wenn man es ganz konkret wissen will, auf St. Pauli.
Da haben Sie ja, das haben Sie uns schon erzählt, viele Themen gesammelt. Ihre Mutter Venezolanerin, Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Ganz streng hat sie immer mit Ihnen nur Spanisch gesprochen, Papa Deutsch? Oder wie?
Nee, ihrer Auffassung nach nicht streng genug. Und wenn ich das selber sehe, meiner Auffassung nach auch nicht streng genug. Also ich habe auch, wenn ich jetzt in Südamerika bin oder auf Reisen bin, dann merke ich doch, dass ich irgendwie auch paar Tage brauche, um nicht mehr zu übersetzen im Kopf. Also insofern die Mehrsprachigkeit, die war da, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Sozialisierung von uns. Wie gehen wir mit Sprache um? Oder wie können wir Kindern, die binational aufwachsen, auch die Zweisprachigkeit erlauben oder der Zweisprachigkeit geben.
Und das Aufwachsen in zwei Kulturen war für den kleinen Lars ganz selbstverständlich. Wie hat sich das gespiegelt im Leben?
Sie meinen jetzt in der Jugend oder?
Zum Beispiel.
Ja, in der Jugend war einfach klar, wenn sie in den 60er Jahren aufwachsen, dann ist natürlich das Thema Migration, was heute irgendwo ein Weltthema ist. Das war zu der Zeit natürlich noch viel, viel kleiner gekocht. Alle Migranten der Zeit, die zu der Zeit in Ostfriesland waren, die kannten sich, egal woher sie kamen. Und das war auch der Vorteil. Es gab sozusagen keinen Separatismus. Also Leute, die aus dem früheren Jugoslawien kamen, genauso wie die erste Generation der Migranten aus Syrien, das heißt, die kamen alle zusammen und so sah auch eigentlich das Wochenende bei uns zu Hause aus.
Mhm. Bunt, alle um einen Tisch.
Alles um einen Tisch, alle möglichen Nationen, die sozusagen mit einem Fuß noch in ihrem Ursprungsland waren.
Und sowas hat womöglich auch in einer kleineren Stadt in Ostfriesland noch selbstverständlicher geklappt als in Hamburg, oder? Denkt man nicht unbedingt, aber meistens ist die Lebensrealität... Oder oft ist die Lebensrealität.
Ja, das Interesse aneinander war definitiv höher als die Ausgrenzung.
Mhm. Ja. In Hamburg dann lange Jahre heimisch gewesen auf St. Pauli. Die Stadt ist wichtig für Ihre Krimis. Wie wichtig ist die Stadt für Sie, für Lars Becker?
Bis heute, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe, ist St. Pauli sicherlich der für mich hochverehrteste Stadtteil Deutschlands. Ich glaube auch, dass es ein unverwechselbarer Stadtteil ist, aufgrund seiner ganzen Liberalität, seiner Toleranz, aber auch seiner schrägen und vielfältigen und diversen Kulturen. Und hat natürlich extreme Spuren bei mir hinterlassen, zumal wir zusammen, ich sage wir, weil wir waren sechs Studenten, die in den 80er Jahren 8 Jahre lang eine Bar hatten, die direkt parallel zur Reeperbahn existierte. Und ganz klar, dass das elementare biografische Spuren hinterlassen hat.
Was war lehrreicher, Filmhochschule oder Barkeeper auf St. Pauli?
Ja, es war tatsächlich die Bar näher, aber man kann das nicht so ganz voneinander trennen, weil dadurch, dass die Bar viel, viel näher war und auch der Alltag, wenn man viermal nachts bis morgens um vier arbeitet auf dem Kiez und der Laden voll ist, dann funktioniert das mit dem Filmstudium nicht ganz so gut, aber es lässt dann tatsächlich das Filmstudium ganz anders aufleben, ne? Weil man einfach zu ganz anderen Stories kommt.
Welche Stoffe haben Sie denn da gesammelt, so beim Mixen und Bedienen und Zuhören und mit den Leuten schnacken?
Ja, es ließ sich gar nicht vermeiden, alle Rotlichtgeschichten sozusagen aus erster Hand zu erfahren, weil natürlich die Gästevielfalt auch hochprozentig war. Von daher alle möglichen Kontakte auch bis heute noch da sind. Das heißt, der Kiez St. Pauli hat natürlich starken Einfluss genommen auf das, wie ich glaube, dass Geschichten in bestimmten Milieus erzählt werden können.
Also bis dahin, dass die GmbH, das ist eine Hamburger Zuhälter-Crew, und nach den Vornamen haben sie sich GmbH genannt, sie mal kurz in der Bar besucht haben. Zittern einem da ein bisschen die Knie oder muss man cool überspielen? Aber was war die Folge von diesem Besuch?
Ja, die Knie haben tatsächlich nicht gezittert, weil jeder, der zu der Zeit auf St. Pauli irgendwie eine Bar hatte, beziehungsweise ein Geschäft hatte, wusste ja um die Tatsache, dass es zwei große Zuhältervereinigungen gab, die den Kiez kontrolliert haben oder auf jeden Fall mitgeredet haben. Und von daher war das erwartungsgemäß, dass sie irgendwie nach ein paar Tagen, nachdem wir den Laden eröffnet hatten, dann vorbeikamen und uns gesagt haben, wo unsere Grenzen sind, wo die roten Linien sind.
Auf der Reeperbahn gab es nicht nur Ihre Bar, es gibt auch die berühmte Davidswache. Haben die Sie mal mitlaufen lassen? Haben Sie die mal besucht? Für Ihre Klinik?
Nein, die Davidswache, also die Kontakte waren immer da, aber es ist auch sehr schwer, original in der Davidswache zu drehen, weil die Davidswache hat 24/7 Rhythmus, also da geht's rein und raus und da findet man keine ruhige Minute, um irgendwie annähernd eine Szene drehen zu können.
Aber die Bar?
Unabhängig von allen Genehmigungen.
Ja. Aber die Bar, war die auch so gedacht als Plan B, falls das mit den Filmen, das ist ja doch eine sehr vage Sache, nicht klappen sollte? Barkeeper kann ich immer? Erlebe ich auch genug?
Nee, das war tatsächlich erstmal nur eine Überlebensfrage. Wenn man sich das Filmstudium irgendwie finanzieren will oder wollte, war das einfach eine Quelle. Und tatsächlich war es aber bis heute so, oder ist es bis heute so, dass ich mich, wenn ich gefragt werde, auch häufig sage, dass ich mich viel, viel stärker als Gastgeber zuallererst mal fühle, auch am Set, bei all den Filmen, die ich jetzt gemacht habe. Als Regisseur, das heißt also, ich habe immer versucht, irgendwie eine Kultur herzustellen, in der sich Menschen miteinander wohlfühlen. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben und auch am Set versuche ich das zu erreichen.
Kein Mensch mit einer lauten Stimme, merkt man auch hier. Kein Regisseur, der so einmal durch die Halle brüllt, was zu tun ist. Jemand, der
ich glaube, das ist gar nicht nötig. Also in den Möglichkeiten, die ich glücklicherweise habe, und da bin ich auch dankbar, dass ich die habe, dass ich ein Team, eine Crew, einen Cast so zusammenstellen kann, dass es eine relativ homogene Gesellschaft ist, die für 2 Monate zusammenkommt, wenn man jetzt dreht. Also da bin ich extrem dankbar, dass es so ist und da benötigt es kein Regisseur, der irgendwo cholerisch am Drehort auftritt.
Unser Gast heute, der Regisseur und Drehbuchautor Lars Becker, hat als junger Mann einen sehr speziellen Job gehabt. Sie haben Autos überführt nach Syrien. Autos überführen nach Syrien. Wie kommt man zu sowas?
Ja, Freunde von meinen Eltern, das waren Syrer, die erste Generation, das war Ende der 70er. Das war der Vater vom jetzigen Assad, also das Regime gab es schon vorher und da gab es auch schon viele Migranten und Flüchtlinge und darunter auch verschiedene, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen. Und über diesen Kontakt habe ich angefangen, dann Autos nach Aleppo zu überführen.
Hamburg-Aleppo, die Strecke ganz selbstverständlich per Auto. Wie lange braucht man dafür?
Ja, unterschiedlich. Wir sind ja immer zu dritt oder zu viert gefahren, also meistens 3 oder 4 Autos, also 3 Fahrer oder 4 Fahrer und entsprechend die Autos. Über Italien mit der Fähre oder dann über den damaligen sogenannten Autoput in Jugoslawien, da hat man dann so 3 bis 4 Tage gebraucht und hat dann haben wir die Wagen in Aleppo abgegeben und sind dann von Damaskus nach Ostberlin zurückgeflogen, weil damals Syrien auch assoziiertes Mitglied des Ostblocks war. Und wir flogen dann mit Interflug von Damaskus nach Schönefeld.
Da sammelt man auch Filmstoff wahrscheinlich auf so einer Überfahrt mit dem Auto nach Aleppo in Syrien?
Ja, das war also eine extreme Lebenserfahrung und immer wieder auch eine Herausforderung natürlich. Aber es war insgesamt eine sehr, sehr positive Lebenserfahrung. Und insofern habe ich natürlich einen sehr, sehr starken Bezug zu Syrien. Aber auch zum Libanon, Irak und Jordanien, weil wir auch manchmal nach Beirut, wir fuhren auch nach Beirut und von daher ist sozusagen der Middle East oder der Mittlere Osten irgendwie für mich nach wie vor irgendwo ein wichtiges Thema auch.
Und Sie kennen die Stadt Aleppo noch ganz und schön und heil?
Würde Aleppo noch in dem Zustand von damals sein, würde ich heute ohne Navi bis Aleppo fahren können und in Aleppo mich auch zurechtfinden. Ja.
Heute vom Bürgerkrieg verwüstet.
Das geht zu mehr als die Hälfte verwüstet und das mit einer extremst aufgeklärten liberalen und multikulturellen, multikonfessionellen Struktur. Das war Aleppo vorher. Man muss den Widerspruch akzeptieren, dass es eine Diktatur war zu dem Zeitpunkt, aber es war eben auch eine absolute Liberalität in der Glaubensvielfalt da. Also diese Erfahrungen sozusagen haben mich natürlich mitgeprägt, auch einen, sagen wir mal, komplizierteren und komplexeren Blick auf die heutigen Entwicklungen in den unterschiedlichen Kulturen beziehungsweise den Konfessionen irgendwie zu besitzen.
Und wie schnell man auch über Dinge hinweggeht, nicht? Heute kann man sich an diese Stadt kaum noch erinnern in einem guten Zustand und liberal, was sie erzählen. Also heute ist das verwüstet, Bürgerkriegs durchgeschüttelt und von Aufbau merkt man nicht viel.
Man war der Status hat sich ja leider grausamerweise kaum verändert. Das Kriegsgeschehen hat sich verschoben, aber der Status Syriens ist natürlich nicht mehr annähernd der es mal war. Und das sage ich nicht, weil ich etwa das autoritäre Regime von vorher hiermit verteidigen.
Habe ich auch nicht so verstanden.
Nein, aber würde wollen. Aber natürlich ist das immer die Frage, was wollt ihr? Wollt ihr Frieden oder wollt ihr Freiheit?
Und wie haben Sie sich entschieden, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach.
Die meisten
nach,
konnten
meiner
sich ja
Meinung
gar nicht entscheiden.
Nach Freiheit.
So sehen Sie das. Wann waren Sie zuletzt da?
In Syrien war ich das letzte Mal 1990.
Das ist sehr lange her.
Ja. 90. Im Libanon allerdings war ich mehrfach in den Jahren danach. Auch in Jordanien.
Weitere Besuche an der allgemeinen Lage dort gescheitert oder auch einfach Leben bei Ihnen weitergegangen und war nicht mehr so ein Thema?
Das Leben ist weitergegangen und der Bezug aber zum Mittleren Osten hatte sich jetzt nicht unbedingt verändert, aber das Leben ging weiter und insofern haben sich vielleicht auch die Reisen anders ergeben.
Lars Becker hat noch ganz andere Themen als Krimis und Multikulturalität. Er schaut die ganze Zeit auf so ein Display bei uns im Studio und ich habe gefragt, warum? Und er sagte, naja, da steht 9a, 9b. Und ich so, und? Sie drehen einen Film über Basketball und da spielt das eine Rolle. Den haben Sie in der Pipeline. Worum geht's da?
Ich hoffe, dass das mit der Finanzierung klappt. Es ist ein Kinofilm, den wir hoffentlich nächstes Jahr drehen können. Und da geht es um Streetball und es geht um zwei Schulklassen auch. Und die sind entsprechend ausgerechnet dem Studio hier. Das heißt, hier sitzen wir in Studio 9b, wenn ich das richtig sehe.
Ja, stimmt.
Und die 9b ist auch die Gewinnerklasse, die ein Streetball-Turnier gewinnt, um dann in den Playoffs sozusagen Berlin zu vertreten. Ein Turnier, wo es um Streetball geht, was dieses Jahr ja auch olympisch wird. Das heißt, das ist eine Variante des Basketballspiels.
Und im Basketball sind wir letztes Jahr Weltmeister geworden. Hat das auch eine Rolle gespielt, dass wir in Anführungsstrichen?
Hat das Ganze ganz klar beflügelt, ja. Wobei es
viel
hier
besser
jetzt,
sind als im Fußball.
Genau, wobei beim Streetball gibt es ja eben, wie gesagt, auch Mixteams. Und hier geht es um ein 13-jähriges Mädchen, eine Migrantin aus dem Senegal, Muslima, 13 Jahre alt, Kopftuch. Und sie ist das stärkste Basketballtalent in Deutschland.
Und dafür drücken wir die Daumen und dass die 9b, die Klasse ist, die gewinnt. Das halten wir schon unseres Studios wegen fest. Unser Gast, der Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker, hat uns erzählt, dass er in der Pipeline hat einen Film über Basketball, über Streetball. Ihre eigene Sportart ist, wenn ich es richtig weiß, Kung Fu, eine asiatische Kampfsportart. Wie prägt Kung Fu den Menschen und den Regisseur Lars Becker?
Kung Fu ist eine extrem meditative und gleichzeitig aber auch physische und psychologisch für mich auch wichtige Sportart seit 40 Jahren und verschafft Freiräume im Kopf, verschafft irgendwie eine gewisse Relaxzeit und Entspanntheit beim Job.
Kommt nicht aufs Angreifen an, sondern aufs Annehmen von Spannung oder wie ist das?
Genau, es ist eigentlich, ja. Genau, es ist ja, wenn man so will, ein Verteidigungssport und kein Angriffssport. Und gleichzeitig ist aber auch die Katas, die Übungen sind auch extrem gut für die Psyche und für den Kopf, weil sie einfach viel, viel entspannter in den Tag gehen.
Mhm. Und wie oft trainieren Sie das?
Unterschiedlich. Wenn ich jetzt drehe, dann komme ich natürlich durch Nachtdreh und so in einen anderen Rhythmus, dann kann ich nicht so häufig trainieren, aber sonst trainiere ich vielleicht zweimal die Woche, dreimal, je nachdem. Und ja, ist ein ganz wichtiges Element für mich gewesen.
Ja, dann wünsche ich noch gute Kung-Fu, meditative Verteidigungseinheiten, eine gute nächste Nachtschicht und heute Abend erstmal viel Erfolg für den Millionenraub. Lars Becker, vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank, dass Sie dafür ins Studio gekommen sind.
Danke, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.